Ich möchte einen Blick in die Geschichte werfen. Das ist meine Aufgabe und stelle die simple Frage, die euch vielleicht noch nie gekommen ist: Wer ist Kirche? Die Frage ist, gibt es eine sichtbare Gestalt der Kirche oder eine unsichtbare Gestalt? Sind die beide gegeneinander, also eine Ecclesia visibilis versus gegen die Invisibilis, oder gehört beides zusammen? Ich fange ganz einfach bei dem an, wie es am Anfang war. Jesus beauftragte die Apostel, in die Welt zu gehen und zu verkündigen, und zwar als Apostel. Wir übertragen das immer sofort auf die gesamte Christenheit. Ursprünglich waren es die Apostel. Und ihr kennt ja die Gabenlisten der Gemeinde, da wird als erste Gabe werden die Apostel genannt. Die bekommen den Auftrag, Evangelium zu verkündigen. Allerdings gibt es weitere Gaben in der ersten Gemeinde, eine Vielzahl von Gaben, und wir müssen feststellen, dass am Ende des ersten Jahrhunderts diese Vielzahl von Gaben dann doch deutlich abnehmen. Interessant ist auch, dass die Apostel in der frühen Gemeinde eine ganz hohe Anerkennung genossen, eine besondere Autorität, die sich im Wesentlichen gründet darauf, dass sie gesehen und gehört haben. Das ist ganz wichtig, sie haben gesehen und gehört, sie waren Augenzeugen und Ohrenzeugen. Spannend bleibt dabei, dass also, nachdem die ersten Apostel gestorben sind, die Apostelschüler in ihre Fußtapfen traten, und es scheinbar ein nahtloser Übergang ist, denn wir können schon beim letzten lebenden Apostel, bei Johannes, merken, dass er fast zeitgleich lebt mit dem beispielsweise Ignatius von Antiochien, der dann im Grunde ein Apostelschüler ist und diese Tradition fortzusetzen versucht. Es ist auffällig, dass auch Paulus einbezogen wird als Apostel, völlig selbstverständlich. Also die gehört und gesehen haben. Wir müssen davon ausgehen, dass Paulus auch Jesus gehört und gesehen hat. Also, mit der zunehmenden Zahl oder abnehmenden Zahl der Apostelschüler, die ja auch älter geworden sind, stellt sich die Frage, wer tritt in ihre Fußtapfen? Und so kommen die Ältesten, aus denen im Wesentlichen später die Bischöfe wachsen. Und schon der gerade erwähnte Ignatius von Antiochien schreibt um das Jahr 100, wer wissen will, wo die Gemeinde geleitet wird, der frage die Bischöfe. Es ist also relativ schnell eine Struktur klar vorgestellt. Interessant ist, dass die Bischöfe zu Leitungsfunktionen in der Kirche werden. Sie sind sozusagen der Garant für die richtige Lehre. Was aber, wenn in der Verfolgung ein Bischof versagt? Das gab es auch. Hat er also seine Autorität als Bischof verloren? Oder besitzt er, weil er eben in der Tradition recht unterwiesen ist, diese gleiche Verantwortung auch weiterhin? Darüber gibt es eine Fülle von Streitigkeiten in der frühen Kirche. Und auf der einen Seite gibt es die, die betonen, ja, er ist nach wie vor Bischof, weil er in der Tradition steht, selbst wenn er einen Fehler gemacht hat. Und dann kommen die anderen Christen, die sagen, nein, er ist eigentlich nicht in der Tradition. Wir müssen nur die wählen, die in ihrem Leben standhaft sind. Ich habe als Beispiel die Donatisten erwähnt. Die wollten von sich aus das Martyrium suchen, um damit sozusagen im Stand, einen besonderen Stand in der Kirche zu bekommen. Die frühen Christen feierten nämlich nicht das Taufdatum, nicht den Geburtstag, sondern das Sterbedatum. Und wer als Märtyrer gestorben ist, hatte die höchste Anerkennung in der Kirche. Außerdem finden wir bereits am Ende des ersten Jahrhunderts Eingang von Heidentum in die Kirche. Das ist ja auch verständlich. Je größer die Kirche wird, umso mehr gibt es Strömungen, die Elemente mit einbauen, die verständlicherweise aus ihrer Umwelt kommen. Die Frage ist also, ist das noch die Kirche? Die ersten Reaktionen darauf sind Christen, die sich absondern. Die sondern sich ab von der Kirche, um damit die Kirche zu reformieren. Das ist der Beginn des Mönchtums. Und eigentlich hat sich die Kirche immer wieder erneuert vom Mönchtum her. In diesen zwei Gestalten, wir haben den Antonius, der über 100 Jahre alt geworden ist, eine ganz interessante Figur, einer der ganz wenigen Kirchenväter, die über 100 wurden. Und wir haben den Pachomius. Der Antonius ist der Einsiedler, Pachomius ist der, der das erste Kloster in Ägypten gegründet hat. Also die Frage bleibt, wo ist Gemeinde? Wenn ich Kirche sage, ist das in diesem Fall hier identisch. Denn der Begriff Gemeinde und Kirche kann zumindest aufs Große gesehen weitgehend identisch gesehen werden. Manchmal denken wir im Deutschen, wir müssten von Gemeinschaft reden. Das wäre der bessere Begriff. Das ist einfach ein Kind des 19. Jahrhunderts. Das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Gemeinschaftsbewegungen. Man kennt vielleicht hier in Stuttgart noch die landeskirchliche Gemeinschaft. Eine Vielzahl von Missionen, Herbandsburger Missionen, Neudettelsau wird damals gegründet. Es sind die erweckten Christen. Und Konradi meinte, das ist die Ebene, auf der wir leben. Und deswegen hat er uns, er wusste nicht gleich den Namen, ungefähr um 1900 spricht er dann von der Gemeinschaft der Siebentagsadventisten. Es ist also ein Kind seiner Zeit und nicht eine besondere Prägung der Adventgemeinde, wie das manche denken. Das hat einfach Ergebnis der Zeit. Damit bin ich bei der Bischofskirche im Römischen Reich, die sich sehr klar strukturiert. Ihr habt sicher alle mal die lateinische Wendung gehört, die gern Augustinus zugeschrieben wird, die aber von Cyprian stammt, dass es außerhalb der Kirche kein Heil gibt. Extra ecclesiam salus nun est. Ja, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Und damit ist gemeint, die Kirche als Organisation ist der Ort, der Heil vermittelt. Augustinus macht das noch klarer, indem er sagt, das geht nur, indem man innerhalb der Kirche die Sakramente erhält. Seit der Reformation hat der Jesuitengeneral Bellarmin gesagt, wer einmal im Jahr zur Messe geht, der ist Katholik. Im Moment gibt es große Schwierigkeiten. Ich habe da gehört, in Rom ist eine große Konferenz. Die Schwierigkeiten ergeben sich darauf, weil zum Beispiel in Brasilien viele indigene Völker aufgrund von Mangel an Priestern gar nicht die Chance haben, innerhalb eines Jahres überhaupt mal einen Priester zu haben, der eine Messe gibt. Und deswegen ist die große Diskussion, und die wird stärker werden, übrigens gibt es ja auch in Deutschland diese Diskussion, dass erfahrene Männer eben dann auch als Verheiratete diesen Dienst tun können. Und die Frage ist, wann können das Frauen tun? Das heißt also, diese Regelung, dass der Teil der Kirche ist, der einmal im Jahr zur Messe geht, das ist eine recht willkürliche Festlegung. Damit wird aber deutlich, die Kirche ist sichtbar. Ich weiß, wer Kirche ist. Oder anders, dort, wo eine Kirche ist, da ist Kirche, wirklich. Außerhalb dieser Kirche gibt es keine Kirche. Denn die Leute, die außerhalb der Kirche leben, sind Heiden oder Ketzer. Davon sind die Ketzer die Schlimmeren, denn sie sind die unwürdig sind, die also ihre Würde, die sie eigentlich hätten haben sollen, verspielt haben. Und so bildet sich durch die verschiedensten Strömungen in der frühen Christenheit die Vorstellung heraus, dass man Kirche überall dort findet oder sie dann Kirche ist, wenn sie drei Kriterien bewahrt. Interessant ist, dass diese drei Kriterien auch von anderen Kirchen später immer wieder betont werden, übrigens auch bis hin zu uns als Adventgemeinde. Also, die Kirche ist dort, wo sie zum ersten den Kanon des Alten und Neuen Testaments anerkennt. Der alttestamentliche Kanon war relativ früh festgelegt, 95 nach Christus, der neutestamentliche Kanon eigentlich erst 300 Jahre später. Also der diese Bücher, die 66 Bücher anerkennt, steht schon auf der Grundlage, dass er Gemeinde ist. Zweiter Bereich ist das Glaubensbekenntnis. Und damit meinte man damals etwa drei Bekenntnisse. Ihr kennt alle das Apostolikum, das die meisten Christen im Gottesdienst beten. Ich glaube an Gott, den Vater. Übrigens, die drei apostolischen Glaubensbekenntnisse haben wir als Adventisten offiziell auch anerkannt. Wird manchmal vergessen. Und das dritte ist die sogenannte apostolische Sukzession. Also, dass jeder, der geweiht ist, von einer Person, die geweiht wurde, die in dieser langen Traditionslinie der Apostel, die von Christus eingesetzt wurden, der Apostelschüler und der folgenden steht. Und es ist schon beeindruckend, wenn man einen katholischen Priester besucht und dann an der Wand vielleicht seines Arbeitszimmers genau diese Liste sieht. 35 Namen, am Anfang steht Christus, am Ende er selbst. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Das gibt eine große Sicherheit. Übrigens, die allermeisten Kirchen haben ganz viel Wert gelegt auf apostolische Sukzession. Übrigens, wir auch. Wir hat als erster in der Adventgemeinde einen Pastor ordiniert, der einzige, der damals ordiniert war, James White. Und bis heute wird sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass ordiniert wird nur von Ordinierten. Es ist interessant, dass diese Form der Ordination für uns eine enorme Bedeutung besitzt, fast wie eine Form der besonderen, außergewöhnlichen Berufung, nicht der normalen Berufung. Und das hat was zu tun, dass diese drei Bereiche, die die frühe Christenheit für die sichtbare Gemeinde festgelegt hat, an Bedeutung erhalten haben. Kirche sein bedeutet also, ich glaube an die eine heilige, katholische und allgemeine Kirche. Da haben wir es, Einheit, Heiligkeit, Katholizität und Apostolizität. Interessant ist, dass wir diese Dinge immer wieder bis in die Gegenwart für uns auch sehen. Damit bin ich bei der mittelalterlichen Kirche. Die mittelalterliche Kirche sieht sich selbst als Reich Gottes auf Erden. Sie ist die sichtbare Verkörperung. Deswegen müssen auch die Vertreter dieser Kirche als Menschen gesehen werden, die das Reich Gottes sichtbar repräsentieren, so wie sich ein Reich repräsentiert. Und aus dem Grund muss ein Bischof und ein Priester allein vom Äußeren eben einem König ähnlich sehen. Das wird ganz deutlich in der Form der Kirchengebäude. Die mittelalterlichen Kirchengebäude, wenn wir an die Gotik denken, haben ja interessante Maße, die für uns heute noch beeindruckend sind. Wenn wir heute in einen gotischen Dom eintreten, geht automatisch der Blick nach oben, weil alle Linien nach oben führen. Und wenn man sich vorstellt, dass diese Kirchen vielleicht um 1300, 1350 gebaut wurden und die höchsten gotischen Kathedralen haben im Inneren, im Kirchenschiff, eine Höhe von 42 Meter. Höchste gotische Kathedrale. Der Magdeburger Dom hat 26, die alte Schule in Friedensau ist 36 Meter hoch. Das sind so Dimensionen, immer noch riesengroß. Und die Leute damals aus einstöckigen Häusern kamen, normalerweise. Denn nur wer viel Geld hatte, durfte ein Steinhaus bauen. Deswegen der Begriff, die Leute sind steinreich, sagen wir bis heute. Ja, die Leute kamen normalerweise aus Häusern, die sogar einen halben Meter in die Erde eingebaut waren. Und die betreten jetzt diese riesengroßen Räume. Das war für sie eine völlig neue Welt. Das war Reich Gottes auf Erden. So wie die Kirche sich damals verstand. Sichtbare Gestalt. Die Ketzer dagegen entlarven sich selbst, weil sie nämlich die Autorität der Kirche nicht anerkennen, weil sie die Sukzession nicht anerkennen, die Nachfolge und auch das Bekenntnis nicht. Interessant ist, dass aber immer auch die Gruppen, die sich von der Kirche abgespaltet haben, versucht haben, sich zu berufen auf die ursprüngliche Kirche. Ihr kennt alle den Begründer der Waldenser, Petrus Waldus. Habt ihr sicher schon gehört. Wir wissen gar nicht, wie der Mann hieß. Er war ein Kaufmann aus Lyon. Das wissen wir. Valdes wird er genannt, aber Petrus hieß er mit Sicherheit nicht. Aber man hat ihn Petrus genannt. Warum wohl? Na, zu begründen, wir haben Petrus. Wir haben die Apostolizität der Kirche. Oder ein anderes Beispiel. Wenn man nach Tschechien kommt und es gibt ja eine ganze Vielzahl von Städten der ehemaligen Anhänger oder Nachfolger von Jan Hus, der alten böhmischen Brüder, den Ort Tabor, ja, lohnt sich hinzufahren. Oder auch Nada Boleslav, in Deutsch Jungbunzlau, wo die Skodas hergestellt werden. Da gibt es eine sehr schöne Kirche. Diese Kirche wurde in der Zeit der Hussiten gebaut von einem italienischen Baumeister und zwar völlig ungewöhnlich als Basilika. Warum als Basilika? Weil die Basiliken die ältesten Kirchenbauten sind, die wir kennen. Die haben so ein Tonnengewölbe, nicht wahr? Die Basiliken. Die bauen also für sich eine riesengroße Kirche. Die hat das Glück gehabt, dass sie, nachdem sie dann verfolgt wurden, als Magazin der österreichischen Armee gebraucht wurde und erst um 1900 wieder in normalen Betrieb genommen wurde und dann, als die Tschechen so ein Stück ihrer Geschichte wiederentdeckt haben, man kann sie heute besichtigen, sie ist erneut wunderbar zu sehen, eine wunderbare, ungewöhnliche Kirche mit Bibelsprüchen an der Wand, wo man also merkt, die wollten Urgemeinde sein. Deswegen gehen sie so weit zurück. Das machen eigentlich alle Kirchen, übrigens wir auch. Das erste größere Buch, das in unserer Kirche erschien, auch für die Öffentlichkeit, war die Geschichte des Sabbats. Und da haben wir nachgewiesen, dass wir nicht die Ersten sind, die Sabbat feiern, sondern dass wir eine Tradition haben, die zurückgeht auf die ersten Christen. Ist spannend, wo man sieht, das Bedürfnis ist einfach da zu zeigen, wir gehören dazu. Damit bin ich bei den Kirchen der Reformation. Martin Luther in seiner trefflichen Weise sagt, es weiß Gottlob ein Kind von 7 Jahren, was die Kirche ist, nämlich die heiligen Gläubigen und Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören. Damit wird deutlich, Kirche ist für Martin Luther der Ort, wo Evangelium verkündigt wird. Das ganze Leben und Wesen der Kirche besteht im Wort Gottes. Und nicht umsonst wird deswegen auch im Augsburger Bekenntnis in der Confessio Augustana Artikel 7, ist übrigens das, was die Theologiestudenten, die evangelischen Theologiestudenten auswendig wissen müssen. CA 7 ist eine Prüfungsfrage in den evangelischen Fakultäten. Da heißt es, die Kirche ist die Versammlung der Heiligen, in der das Evangelium reingelehrt und die Sakramente recht gemäß dem Evangelium verwaltet werden. Und ihr merkt, hier ist schon eine kleine Einschränkung da. Denn zu sagen, dass Kirche überall dort ist, wo das Evangelium verkündigt wird, ist ja doch ein Risiko. Ihr wisst das beim Apostel Paulus. Auf der einen Seite sagt er, Hauptsache, dass Christus verkündigt wird. Und auf der anderen Seite sagt er, also wer anders verkündigt, als ich es gesagt habe, der sei verflucht. Da ist eine Spannung drin. Und deswegen haben die Kirchen der Reformation einen kleinen Zusatz. Die Note Ecclesiae, sozusagen die Kennzeichen, die dazukommen. Für Luther war es Predigt des Evangeliums und Sakrament. Luther hat noch an 3 Sakramente geglaubt, Protestanten glauben heute an 2 Sakramente. Luther hat die Beichte noch dazu gehabt. Später hat man das erweitert auf das Predigtamt, die Ordnung des Predigtamtes, das Gebet, Leiden, Kirchenzucht, Befolgung des 2. Teils der 10 Gebote und was alles dazukommen kann. Luther selbst hat etwas sehr Schönes gesagt. Und wer von euch die Schlosskirche in Wittenberg kennt, der hat vielleicht einmal die Kirche betreten durch den Seiteneingang. Nach der Renovierung muss man sie jetzt, ich sag's mal so, von hinten betreten durch das Schlossgelände. Vorher und an Gottesdiensten heute kann man sie vom Markt oder vom Platz aus betreten. Und da steht eine kleine Bemerkung an der Tür. Auch heute, die neue, ist eine große Glastür, ist sie eingraviert. Ein kleines Wort von Luther. Das hat er gesagt, als die erste evangelische Kirche, die Schlosskirche in Torgau, 1544 eingeweiht wurde. Und da sagt er, wir wollen dieses neue Haus einsegnen und unserem Herrn Christus weihen, auf dass nichts anderes darin geschehe, als dass unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein Wort, durch sein heiliges Wort, und wir wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang. Ich wünsche, das stände an jeder Tür unserer Gemeinden. Es soll geschehen, dass das der liest, der zum Gottesdienst kommt, dass unser Herr durch sein heiliges Wort zu uns redet und wir zu ihm reden als Antwort, mit Lobgesang und Gebet. Manchmal haben wir auch anderes und das ist nicht gut. Das aber ist Gottesdienst. So versteht Luther Gottesdienst. Natürlich entsteht dort eine kleine Schwierigkeit. Die Schwierigkeit entsteht, dass das Evangelium eben immer ausgelegt wird, so wie wir es heute gerade verstehen. Und wie wir es gerade verstehen, kann ja sein, dass das heute anders ist als in 100 Jahren. Und deswegen unterscheidet Luther bereits zwischen der Norma Normans, sozusagen der normierenden Norm, das ist die Bibel, und einer abgeleiteten Norm, die Norma Normata, das sind die Bekenntnisschriften. Das heißt also, im Protestantismus, der davon ausgeht, dass die Kirche unsichtbar ist, invisibel, gibt es trotzdem eine Richtschnur, die sagt, Wort Gottes und Bekenntnis. Und dass die Bekenntnisschriften aber immer wie ein Klotz am Bein sind, übrigens für jede Kirche, zeigt sich darin, dass in der Confessio Augustana ein Glaubenspunkt steht, in dem die lutherischen Pfarrer die Täufer verfolgen sollen. Und wenn bis heute ein evangelischer Geistlicher auf die Confessio Augustana ordiniert wird, dann müsste er eigentlich alle taufgesinnten Kirchen verfolgen, was aber keiner macht. Also Glaubensbekenntnisse, so interessant sie im Moment sind, weil sie im Moment unser Verständnis vom Evangelium sagen, sind doch in der Geschichte immer ein Klotz am Bein. Also, wir haben im Mittelalter die beiden Gegenüberstellungen, die sichtbare Kirche, die römische Kirche. Übrigens, damals sprach keiner von der römischen Kirche oder ganz selten, sondern von den Altgläubigen. Und die Kirchen der Reformation. Die Kirchen der Reformation nehmen für sich in Anspruch, dass sie ein allgemeines Priestertum haben, während die Kirchen oder die römisch-katholische Kirche und auch die orthodoxen Kirchen für sich in Anspruch nehmen, dass sie Priester haben. Im Mittelpunkt der sichtbaren Kirche steht die Messe, im Mittelpunkt der unsichtbaren Kirche steht die Predigt. Wenn also in der römischen Kirche gesagt wird, dass es außerhalb der Kirche kein Heil gibt, würde Luther sagen, außerhalb des gepredigten Evangeliums gibt es kein Heil. Also das Heil kommt durchs Wort. Aber, und jetzt kommt die Spannung, wir müssen die, die von sich sagen, dass die Kirche sichtbar ist, fragen, was ist denn nun, wenn ein Priester versagt? Und das ist bis heute für die römische Kirche ein riesengroßes Problem, weil ein geweihter Priester seine Weihe nicht verliert. Er hat das Recht, auch wenn er seiner Ämter enthoben ist, die Weihe als Priester zu behalten. Was für Konsequenzen daraus folgen, will ich an der Stelle gar nicht sagen. Während auf der anderen Seite gefragt werden muss, wer legt denn fest, wann das Evangelium recht verkündigt wurde und die Sakramente in der Weise des Evangeliums wirklich auch gesagt wurden, wird schon bald sichtbar, denn die lutherischen Kirchen und die reformierten Kirchen bekommen sich schon kurz nach der Reformation so in die Haare, dass sie sich erst wieder im 20. Jahrhundert in der Leuenberger Konkordie vereinen. Also so einfach ist das auch nicht. Allerdings haben wir immer wieder diese elitären Gruppen, unabhängig von der römischen Kirche, die teilweise auch von der Kirche der Reformation, von den Kirchen der Reformation herkommen, die für sich in Anspruch nehmen, eine Kommunität zu sein, in der das Heil wirklich verkündigt wird. Und so entstehen im 17., 18. Jahrhundert weitere Kirchenmodelle, im Pietismus vor allem ein Modell, mit dem Luther auch mal ein bisschen geliebäugelt hat, 1523, es aber fallen gelassen hat, nämlich das Kirchlein in der Kirche, Ecclesiola in Ecclesia. Das sind dann die ganz Frommen. Der Pietismus beginnt zum Teil in Frankfurt, bei Spener, und da kommen die Frommen zusammen außerhalb des Gottesdienstes. Die haben ihre eigenen Erbauungsstunden. Da sind die wirklich Frommen. Die anderen sind immer noch in der Kirche. Übrigens, da ist zum ersten Mal der Begriff gebraucht, Babylon bezogen auf eine protestantische Kirche von sich selbst. Sie wollen einen höheren Grad an Heiligkeit haben. Und beispielsweise auch der Bußkampf ist ein Zeichen dafür, dass sie besonders fromm sind. Einen ähnlichen Anspruch haben auch die Täufer zum Teil, die von sich ausgehen, wir sind die Kirche der Reinen. In der Kirche der Reinen gibt es ein hohes Maß an Kirchenzucht, übrigens auch im Pietismus. Wir haben dazu entsprechende Beispiele. Aber nun zu dem Hintergrund, aus dem wir kommen. Wir kommen in unserem Kirchenmodell im Wesentlichen aus dem englischen Puritanismus. Die Engländer haben ja 11,5 Jahre Demokratie gehabt. Und dass sie das nur hatten, merken wir in der Gegenwart, wie schwierig das bei ihnen ist, nicht wahr? Und das ist die Zeit von Oliver Cromwell. Das ist die Zeit, in der die Puritaner, England hat ja nie eine Reformation gehabt, wie die meisten Länder in Mitteleuropa, die Puritaner kommen zum ersten Mal dort unter Oliver Cromwell zum Tragen. Das ist das Parlament der Heiligen, vielleicht habt ihr mal davon gehört, die eine Parlamentssitzung begonnen haben mit stundenlangen Gebeten. Ja, muss also ganz furchtbar gewesen sein. Die aber auf der Erde im Grunde genommen schon das himmlische Heiligtum aufbauen wollten und davon ausgingen, dass Daniel 2 nicht nur 4 Reiche darstellt, sondern anstelle der Füße mit den 10 zerteilten, mit den 10 Zehen, sagten sie, es gibt eine 5. Monarchie. Und diese 5. Monarchie wird in England eröffnet. London ist das Zentrum sozusagen des Neuen Jerusalem. In dem Zusammenhang ist etwas sehr spannend, nämlich, dass man ja damals die Entdeckung gemacht hat von Amerika. Was ist die für Christen spannende Entdeckung von Amerika? Die entdecken die Indianer. Und sie sind der Meinung, die Indianer, das sind die Nachkommen der 10 Stämme des Nordreiches, die 722 weggeführt wurden in die assyrische Gefangenschaft und die nie wiedergekommen sind. Und viele ernsthafte Christen, übrigens auch Zinzendorf, sie glaubten, dass die Indianer die Nachkommen der 10 Stämme sind. Die müsse man bekehren. Und jetzt kommt Folgendes dazu. Die Juden waren aus London seit der Mitte des 12. Jahrhunderts verbannt. Sie durften nicht nach London kommen. Und jetzt sind es einige Kaufleute, die aus dem Baptismus stammen. Baptismus war damals in verschiedene Gruppen unterteilt, arminianische Baptisten und andere. Und die jetzt der Meinung sind, wir müssen wieder Juden nach London einladen, damit in London dann das gesamte Volk Israel wiederhergestellt in 10 Stämmen die Herrschaft über die Erde beginnen kann. Und diese Leute verwenden als erstes für sich den Begriff der Remnant, der Übrigen. Sie feiern Sabbat 7. Tags Baptisten. Sie glauben an die nahe Wiederkunft mit der Aufrichtung des Reiches Gottes und Jerusalem als der Hauptstadt dieses neuen Reiches. Übrigens gibt es eine Vielzahl von Gründungen in Mitteleuropa, wo Orte den Anspruch erhoben haben, das neue Jerusalem zu sein. Wer dem mal nachgeht, Wuppertal, Ronsdorf und wie sie alle heißen, eine Vielzahl von Ortsgründungen. Das ist genau die Zeit damals. Aber jetzt muss ich doch noch was sagen, das habe ich zu schnell umgeschaltet. Die 7. Tags Baptisten, wie auch die Puritaner, haben nach dem Ende der Herrschaft Cromwells, den sie zuerst als Wegbereiter ansahen, aber in dem Moment, wo er sich als Lord Protector ausgegeben hat, da hat er sich einen Titel gegeben, da ist er durchgefallen. Die mussten als dann, was war es, Karl V., glaube ich wieder, englischer König geworden ist, 1660, die mussten dann aus England verschwinden, das ist die große Auswanderung nach Amerika. Und auch so gut wie alle Gemeinden der 7. Tags Baptisten wandern nach Amerika aus und kommen dort unter den Einfluss eines Deutschen. Konrad Beißel stammt übrigens aus Württemberg. Konrad Beißel kommt zuerst ins Rheinland und wandert dann mit einer Gruppe von sogenannten Tunkern. Das heißt, Leute, die getunkt wurden, untergetaucht wurden. Also Täufergruppe, einer mennonitischen Täufergruppe nach Amerika aus. Und er ist so stark und einflussreich, dass er in Amerika eine eigene Siedlung aufbaut, Ephrata. Eine Siedlung, die auch für die Kolonialgeschichte von Amerika eine große Bedeutung hat. Aber der verstritt einen, übrigens der feiert auch Sabbat, und der nimmt im Grunde um die 7 Tags Baptisten im Wesentlichen in sich auf. Und in dieser Siedlung Ephrata lebt man fast wie in einem Kloster. Sie haben eigene Gesänge, sie haben eine große Leistung in dem, was sie publizieren. Den berühmten Märtyrerspiegel der Mennoniten drucken sie in Amerika. Also eine ganz besondere Persönlichkeit, aber er vertritt einen ganz strikten, exklusiven Sabbatismus, sich gegründet auf der Zahl 666. Das sind nämlich die drei Sechsen, 6 als negative Zahl, die römische Kirche, die protestantische Kirche und die orthodoxe Kirche. Während er in Amerika ist, kommt Zinzendorf nach Amerika, nur eine kleine Fußnote, um 1740, glaube ich, 1742, der ganz in der Nähe von diesem Ort Ephrata, das war dann in der Nähe von Germantown, deutsche Stadt, ist heute Teil von Philadelphia, seine Siedlung Bethlehem aufbaut, bei der er übrigens als erste Regel aufgibt, wir feiern den Sabbat. Aber er nimmt Kontakt auf mit den anderen Sabbathaltern damals. Er kommt Kontakt mit Konrad Beißel Und Zinzendorf vertrat ein inklusives Verständnis vom Sabbat. Und Beisel ein exklusives Verständnis. Die zwei sind nicht übereingekommen. Zinzendorf resigniert. Okay, aber das ist eine Geschichte für sich selbst. Jetzt kommen wir zur Gründung unserer Kirche. Ihr wisst, das brauche ich euch nicht lang und breit erklären. Nach der Enttäuschung sucht man seine eigene Position und man findet sie in Offenbarung 14, Vers 12. Und zwar in Verbindung, wenige Monate, anderthalb Jahre nach der Enttäuschung, ist der Sabbat das erste große Thema. Und nun übernehmen die frühen Adventisten das Sabbatverständnis von den Siebenten-Tags-Baptisten, die von Konrad Beisel geprägt worden waren, und übernehmen mit von ihnen die Remnant Theology. Und das erste Buch, das man mit Recht wohl als Buch der Sieben-Tags-Adventisten bezeichnen kann, James White hat es geschrieben, A Word to the Little Flock, hat eine Kapitelüberschrift an die weltweit zerstreut wohnenden Übrigen. Uriah Smith ist es, der 1856 im Review schreibt, wir erheben den Anspruch darauf, die Übrigen zu sein, soweit wir deren Kennzeichen tragen. Und damit ist relativ deutlich gesagt, wie man sich versteht. Während wir die Gemeindeordnung im Wesentlichen vom Methodismus übernommen haben, kommt über das Sabbatverständnis auch das Verständnis der Remnant dazu. Und jetzt möchte ich zwei Dinge gegenüberstellen. Wir haben es gerade gelesen, Glaubenspunkt Nummer 12. Die Gemeinde ist die Gemeinschaft der Gläubigen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser bekennen. Es sind die Treuen aller Zeiten. Und dazu Punkt 13. Die weltweite Gemeinde setzt sie zusammen aus allen, die wahrhaft glauben. Und dann kommt ein ganz wichtiges Wort. Doch. Und damit ist ein Gegensatz genannt. Das hat nun mal die Sprache so an sich. In der letzten Zeit, einer Zeit weit verbreiteten Abfalls, ist eine Schar der Übrigen herausgerufen. Ich stelle beides nebeneinander. Glaubensüberzeugungen, Artikel 12, spricht von einer Ecclesia Invisibilis, einer unsichtbaren Kirche. Einer Kirche, in der wir als Gemeinde einen größeren Blickwinkel haben als nur die eigenen Gemeindemitglieder. Es sind die Treuen aller Zeiten. Auf der anderen Seite, Glaubenspunkt 13, spricht von einer Ecclesia Visibilis. Die Schar der Übrigen, die in der Gemeindesprache gerne zur Gemeinde der Übrigen geworden ist. Der Herausgerufenen, die an den Geboten festhalten und den Glauben an Jesus bewahren. Aus beiden Artikeln spricht eine deutliche Spannung, die je nach Gewichtung entweder das Modell der Ecclesia Visibilis, der sichtbaren Gemeinde, oder der Ecclesia Invisibilis zeigt. Ecclesia Visibilis betont einen exklusiven Adventismus, in dem der Kanon in bestimmter Form die Sukzession und auch das Bekenntnis eine überragende Rolle besitzen. Die reine Gemeinde. Während auf der anderen Seite die Ecclesia Invisibilis eben genauso praktiziert wird. Und das ist das Verständnis, das zum Beispiel in unserer Abendmahlsanschauung auch einlegt. Ihr wisst, wir feiern das offene Abendmahl. Und so merken wir, wie zwei verschiedene Gemeindemodelle in unseren Glaubenspunkten nebeneinander stehen. Die Spannungen, die sich daraus ergeben, spüren wir alle. Und was in unserer Kirche heute passiert, hat es im Grund damit zu tun, dass wir in diesen Fragen der Grundlagen der Theologie noch am Anfang stehen. Man kann jetzt darüber reden, welche Entwicklung stärker ist. Man kann das kirchengeschichtlich beobachten. Das sind interessante Dinge. Aber wir erleben eben die Spannung heute in der Gegenwart. Wer weiß, wo sie herkommt? Und damit bin ich bei meinem verehrten Lehrer Dieter Leutert, der in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden ist. Der hat immer gesagt, wenn ein Fehler erkannt ist, ist es schon fast besiegt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.